Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 91. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden darüber, wer eigentlich die Macht hat in der Schweiz, wenn es, wie Matthias uns eigentlich seit Jahren erzählt, die Regierung, die gerade neu gewählt wird, irgendwie nicht so wirklich ist. Und unser zweites Thema, Weihnachtsbräuche. Ich freue mich schon auf die große Glühwein-Diskussion. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns wie immer unter alpen@zeit.de. So, nun zum ersten Thema, Matthias. Bei euch wird an diesem Mittwochmorgen, wenn der Podcast veröffentlicht wird, in Bern der neue Bundesrat, also eure Regierung, gewählt. Und es wird ja alles beim Alten bleiben, was die Zusammensetzung des Bundesrats angeht. Und du sagst eh immer, dass diese Regierung eigentlich nichts entscheidet. Und bisher haben Florian und ich uns damit zufrieden gegeben und nie die völlig offensichtliche Anschlussfrage gestellt, wer denn dann entscheidet, also wo zum Beispiel die Gesetze in der Schweiz eigentlich herkommen, wenn nicht von der Regierung. Denn wir kennen das ja aus unseren Ländern so, aus Deutschland und aus Österreich, dass Parteien Regierungskoalitionen bilden, die Regierungen sich dann Gesetze überlegen und das von ihren Mehrheiten im Parlament abstimmen, durchwinken lassen. Ja? Wenn das in der Schweiz nicht so ist, wie ist es denn dann? Nach ungefähr anderthalb Jahren sind wir endlich auf diese Frage gekommen. Also erzähl uns mal, woher kommen in der Schweiz die Gesetze?
Die bringt wie alles in diesen Tagen der Weihnachtsmann.
Oh Gott. Na, ich muss die Frage von Lenz ein bisschen einschränken. Wir haben uns ja abgesprochen, Lenz und ich. Und wir haben ja gelernt, dass viele Gesetze aus den Volksinitiativen stammen. Aber Lenz, meine Vermutung ist, dass es ja nicht alle sein können. Also nicht jedes Gesetz hat irgendwo seinen Ursprung in der Volksinitiative. Also woher kommt der Rest?
Ich habe mich natürlich gewappnet für diesen deutsch-österreichischen Zangenangriff und habe für euch zwei auf der offiziellen Website des Bundes, es gibt also eine schöne Dummy-Website, also wo der Bund für Dummy erklärt wird, einen Satz gefunden, der euch sicher Freude machen wird. Nämlich, Zitat, Gesetzentwürfe sind in der Regel eine anspruchsvolle und komplexe Sache.
Zitat. Bitte, lieber Bürger, gehen Sie weiter. Interessieren Sie sich
da
nicht weiter.
Das steht wirklich dafür. Komplexe ja. Sache, oder wie? Also das heißt, ihr seid irgendwie alle so wie du. Also so, jetzt wird es kompliziert.
Also nur schon deine Aussage, Florian, muss ich etwas zurechtdrücken, dass Gesetze aus den Volksinitiativen kommen, das ist nur so halb richtig. Also aus
den Ursprung haben.
Ja, okay, denn aus den Volksinitiativen entstehen Verfassungsänderungen, oder das sind Verfassungsänderungen, wenn sie angenommen werden. Und für die wiederum, für die
Hatten wir schon.
Ja, verfasst. Man kann es nicht genug wiederholen. Ja, Für die wiederum gibt es dann jeweils eine sogenannte Umsetzungsgesetzgebung. Gut, aber kommen wir zu den Gesetzen. Also die haben viele Mütter und Väter. Am häufigsten entstehen sie auf Antrag des Bundesrats. Also er hat schon was zu sagen und er hat schon was zu tun. Einfach nicht so viel wie, oder ist nicht so mächtig wie die Regierung in euren Ländern. Also der Bundesrat, der schreibt die Gesetze aber nicht selber, bei euch vermutlich auch nicht die einzelnen Minister, die Gesetze selber schreiben und entwerfen, sondern lässt sie eben von der Verwaltung entwerfen. Die wiederum zieht dazu teilweise auch externe Experten bei oder auch der Bundesrat beauftragt direkt mal irgendwelche externen Expertengremien ein Gesetz zu entwerfen.
Moment, stopp, darf ich da kurz mal nachhaken? Bitte. Das heißt, die beraten nicht nur diese externen Experten, sondern die schreiben selber die Gesetze, ja?
Also das ist mal so ein Entwurf, so. Aber das ist jetzt einfach mal so ein Entwurf oder sogar ein Vorentwurf eines Gesetzes. Ja, das ist ja gar nicht so dumm. Also wenn du die Leute irgendwie fragst, die mit einer Materie wirklich was zu tun haben, und da geht es halt darum, wie du diese Kommission dann zusammensetzt. Also wenn du dann halt die völlig eine Schlagseite hattest, ist jetzt das eine doofe Idee, aber wenn die alle möglichen Meinungen zu einem Thema reinbringt, dann ist es doch gar nicht so dumm. So, aber eben. Ein Gesetz, und wie gesagt, wir sprechen hier immer noch von einem Entwurf, kann aber auch von einem Parlamentarier verfasst werden. Oder es kann von einer Parlamentsfraktion verfasst werden. Oder von einer Parlamentskommission. Oder aber von einem Kanton. Und nur damit jetzt hier keine Missverständnisse passieren, ich rede jetzt immer von Bundesgesetzen, also nicht von kantonalen oder solchen.
Das heißt, irgendein Kanton, also in unserer Entsprechung Bundesland, kann sich einfach überlegen, ich möchte jetzt, dass für die ganze Schweiz das und das gilt, und dann geht das in den nächsten Schritt. Ja, was ist denn dann der nächste Schritt? Also wenn sich jetzt das Kanton Graubünden überlegt, ich möchte bitte was...
Ja, wobei Kanton, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das sind vermutlich die wenigsten
Gesetze. Okay, dann lass es eine Fraktion also sein. Ja, Fraktion XY überlegt sich, ich möchte jetzt gerne... Was ist der nächste Schritt?
Also... Jetzt seid nicht schon genervt nach.
Ich möchte einfach wissen, wie es weitergeht. Das ist so spannend.
Ja. Also ein Gesetzentwurf oder eben ein Vorentwurf wird dann meistens in die sogenannte Vernehmlassung geschickt.
Vernehmlassung.
Das, Vernehmlassung, wichtiges okay. Wort. Das heißt, die zuständige Parlamentskommission oder der Bundesrat verschickt den Entwurf an alle Organisationen, die irgendwie ein Interesse
haben. Parlamentskommission ist sowas wie ein Ausschuss, ja, also so eine Art Fachkommission innerhalb von
genau,
Abgeordneten.
Genau, also okay. Genau, Fachkommission, genau. So. Also jetzt ein Beispiel, um das irgendwie zu etwas anschaulicher zu machen. Nächste Woche läuft die Vernehmlassungsfrist für das neue Transplantationsgesetz ab. Also könnt ihr vorstellen, geht darum, was für eine Lösung soll da gewählt werden, wenn ich ein neues Hirn oder Herz oder ein Hirn ist schwierig, Herz oder Niere oder Leber brauche. So. Und jetzt, ich habe das kurz noch nachgeschaut, also dazu konnten sich jetzt äußern. Alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein.
Warum Liechtenstein?
Weil es ein Gesundheitsthema ist und da gibt es recht eine enge Verflechtung zwischen Liechtenstein und der Schweiz. So.
Ihr lasst euch von Ausländern in eure Gesetze reinreden.
So euch Liechtensteiner Gehirne implementieren?
Wir wollen auch mal etwas Sissi sein. Das Monarchische. So, also, alle Kantone und das Fürstentum Liechtenstein, alle in der Bundesversammlung vertretenen Parteien, Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete, Dachverbände der Wirtschaft, gehören auch die Gewerkschaften dazu. Und jetzt wird es interessant, weil es eben um dieses Transplantationsgesetz geht, das ist ein Gesundheitsthema. Alle großen Spitäler, Patientenorganisationen, Elternvereinigungen, Branchenverbände aus dem Gesundheitswesen, Branchengewerkschaften aus dem Gesundheitswesen und sowie, liegt auf der Hand, alle Religionsgemeinschaften von der Bischofskonferenz bis zur Buddhistischen Union und selbstverständlich die diversen Ethikkommissionen. Aber, und das ist auch wichtig, auch wenn nicht zum Vernehmlassungsverfahren eingeladen wird, kann sich zu einer Vorlage äußern. Also ich könnte jetzt hier auch als Privatperson meinen Senf dazugeben.
Und hast du schon mal?
Nee.
Machen das Privatpersonen bei euch?
Okay. Nein.
Also bei uns, also das gibt es aber bei uns also, auch. Also das nennt sich die Begutachtung. Aber was passiert dann bei euch mit diesen Rückmeldungen? Also
das Nein muss ich jetzt etwas relativieren. Es gibt, dass das passiert, aber nicht jetzt in einem großen Umfang. Aber es gibt die Idee zum Beispiel, dass man hier solche Crowd-Antworten auf Vernehmlassungen einführen möchte. Also heutzutage könntest du dir das relativ einfach mit so einem Online-Tool dem Einzelnen dann die Möglichkeit geben, eben hier seinen Senf dazuzugeben. Und das
also,
ist
dass, so dass du zusammen mit deinen Nachbarn ein Google-Doc aufsetzt und da was reinschreibst, was du von dem Gesetzesvorschlag hältst.
Ja, oder du sagtest zum Beispiel als Patientenorganisation der Lebertransplantierten, keine Ahnung, ob es das gibt. Wir machen jetzt da gemeinsam eine Vernehmlassung, aber nicht über unseren Verband oder Verein, sondern wir wollen wirklich wissen, was die Lebertransplantierten in der Schweiz von diesem neuen Gesetz halten. So. Was mit den Rückmeldungen passiert, die werden ausgewertet und die Inputs werden teilweise im fertigen Entwurf übernommen. Es kam aber auch schon vor, dass ein Gesetz nach der Vernehmlassung oder ein Entwurf eingestampft wurde, weil man merkte, niemand will das so. Also niemand der wichtigen Protagonisten in diesem Politikfeld will überhaupt, dass da mehr geregelt wird, egal jetzt ob links oder rechts oder oben oder unten. Und im Normalfall aber wird dann der fertige Entwurf dem National- und dem Ständerat unterbreitet, ergänzt um eine sogenannte Botschaft des Bundesrats oder einen Bericht, das macht dann die Kommission, die Vorlage erklärt. Und alle diese Dokumente, also wer jetzt da wirklich so gespannt ist, wie es weitergeht wie der liebe Lenz, alle diese Dokumente, die können also online abgerufen und auch gelesen werden.
Okay, und jetzt sind wir soweit, dass das Gesetz im Parlament ist, oder?
Genau, und da muss aber zuerst mal entschieden werden, in welche Kammer es kommt. Also wir haben ja ein Zweikammersystem, Nationalen Ständerat, und das baldovern die Präsidenten der beiden Räte untereinander aus.
Aber das Gesetz muss nur durch eine Kammer gehen, damit es gültig wird. Schon durch beide.
Durch beide, aber es kommt darauf an, in welche zuerst, und das ist teilweise doch entscheidend, wie es dann hinten rauskommt. Dann aber.
Das war ein Helmut Kohl-Zitat. Wenn Sie es erkannt haben, können Sie keine Biografie gewinnen.
Dann aber kommt der Entwurf zuerst in die zuständige Kommission, also eben diese Fachkommission, von der wir gesprochen haben, der Fachausschüsse des Erstrats, also der Rat, der das Geschäft als erstes berät und von dort dann ins Parlament. Und dann hat der Rat nun folgende Möglichkeiten. Entweder er kann auf das Gesetz einfach nicht eintreten, weil er findet, braucht es nicht. Er kann den Entwurf an die Kommission oder den Bundesrat zurückweisen, weil er findet, taugt nichts. Oder, falls er auf die Vorlage eintritt, kann er, falls er will, daran rumschrauben. Und teilweise wird das auch recht zünftig gemacht. Dann hat also der Erstrat mal darüber entschieden und dann kommt das Gesetz in den Zweitrat. So, also sagen wir zuerst was im Nationalrat, dann kommt es in den Ständerat. Häufig ist es aber so, dass sich die beiden Räte, in denen sind auch die politischen Mehrheiten etwas verschieden, nicht einig werden. Daraus entsteht dann so ein Hin und Her zwischen dem einen und dem anderen Rat. Es kommt dann zu einem sogenannten, die Ausdrücke werden immer besser, Differenzbereinigungsverfahren.
So schön.
Und im äußersten Fall... Im äußersten Fall braucht es dann auch eine sogenannte Einigungskonferenz der Räte. Wenn sich die aber nicht einigen können, dann ist das Gesetz dann futsch.
Aber ihr habt es wirklich, also weil du mal gesagt hast, ihr habt es von den USA geklaut, euer System, ist es wirklich sehr ähnlich. Also diese Systeme gibt es ja dort eben auch.
Ja, wenn wir klauen wir richtig, man kann keine
Sache. Also mal abgesehen davon, dass ich es wirklich bewundernswert finde, dass ich endlich offenbar ein Land gefunden habe, das noch absurdere Wörter hat als Deutschland. Wir werden ja immer dafür verspottet, dass wir uns so absurde lange Koppelworte überlegen.
Aber in Schweizer klingen sie netter, wenn sie sagen.
Ja, das stimmt. Was bei euch das Differenzbereinigungsverfahren ist, heißt bei uns einfach Vermittlungsausschuss. Absurderweise endlich mal in Deutschland ein bisschen leichter das Wort. Was ich aber nicht verstehe und was ja, glaube ich, auch ein Unterschied ist zu dem, wie das in den USA funktioniert, ja, wo es ja auch ein Zwei-Parteien-System gibt und klarere Mehrheiten in den meisten Fällen. Wie werden denn bei euch eigentlich die Mehrheiten organisiert? Weil normalerweise, also so wie ich das aus Deutschland kenne und wie es in Österreich ja auch ist, stehen die Mehrheiten ja auf eine gewisse Art vorher schon fest. Also wenn, sagen wir mal, das Innenministerium einen Gesetzentwurf macht in Deutschland, dann muss es dafür die Zustimmung der Regierungsparteien gewinnen, aber das ist relativ einfach, weil die ja über einen Koalitionsvertrag aufeinander verpflichtet sind. Das gibt es ja bei euch alles nicht. Also wenn jetzt der Bundesrat XY sich irgendwas überlegt oder das Kanton oder wer auch immer sich irgendwas überlegt oder eine Fraktion in eurem Parlament, wie kommen die Mehrheiten zustande? Das muss ja irgendwie verhandelt werden. Ist das alles, das muss doch alles an den Hinterzimmern stattfinden.
Jetzt verzweifelt. Ist so völlig verzweifelt.
Ja, ich möchte das endlich verstehen. 91. Folge. Endlich möchte ich die Schweiz verstehen. Hilf mir doch mal.
Ja, gut, also. Also der Bundesrat weiß ja in etwa, was er im Parlament durchbringt und was nicht. Also man kennt ja die politischen Mehrheiten so. Und es ist auch.
Naja, Moment. Also in eurem Parlament ist ja, soweit ich weiß, jetzt, glaube ich, jeder zweite Abgeordnete neu. Woher soll ich denn dann wissen, ja, was da durchkommt? Die sind ja auch alle nicht auf die Parteien so sehr verpflichtet wie bei uns.
Ja, also, aber der gehört ja auch zu einer Partei. Und wenn du jetzt, also zum Beispiel einen, ich weiß jetzt auch nicht was, Gesetz erlassen willst, mit dem du deinen neuen Kampfjet finanzieren willst, dann weißt du ja plus minus, dass du dafür die Stimmung der Grünen sicher nicht kriegst, aber mal die Stimmen der FDP, CVP eher kriegst, bei der SVP ist es wieder eher unklar, aber so, also du kannst ja das so plus minus auch abschätzen, plus minus sage ich so, aber ja klar, also es müssen immer neue, also muss für jedes Gesetz eine Mehrheit finden, eine Mehrheit zimmern. Und gerade bei umstrittenen Vorlagen, da passiert das, also wie gesagt, auch im Parlament selber. Also einerseits wird dann am Gesetz nochmals etwas rumgeschraubt, da gibt es einen Änderungsantrag, einen nach dem anderen, der da abgearbeitet wird. Im Übrigen ein Lektüre-Tipp ist die Curia Vista, also das Ratsprotokoll der Schweizer Räte. Das ist
der heiße Tipp für die Weihnachtstage.
Das ist wirklich, also, wenn man sich wirklich für Schweizer Politik, Innenpolitik interessiert, ist das wirklich interessant, wie auch da über teils absurde Details dann gefeilscht wird oder auch abgestimmt wird dann am Schluss. Und ja, also bei den richtig heißen Eisen, da, zum Beispiel jetzt sagen wir bei einer Rentenreform, da wird sehr, sehr, sehr viel Politik im Hotel, in der Beiz oder in irgendwelchen anonymen Sitzungszimmern, in irgendwelchen Bahnhöfen oder Flughafenhotels gemacht. Also da gibt es dann auch Gruppen oder Einzelabriebe und das ganze Programm.
Was sind Einzelabriebe?
Ja, dass du dir einfach Figuren, die zuständig sind, also es gibt halt so auch wie in jedem Parlament stärker und weniger starke Figuren und häufig jetzt bei solchen Dingen, wo die Mehrheiten relativ knapp sind, bei Großprojekten kommt da den Mitteparteien eine wichtige Rolle zu und Einzelabriebe, nimmst du dir halt die einzelnen Parlamentarier vor. Und,
okay, ich wollte eigentlich nur das Wort Abriebe verstehen im Zusammenhang, Gespräche einfach.
ja, Gespräche mit einem durchaus einer dezidierten Grundstimmung, jemanden dazu zu bringen, etwas zu machen.
Also diese lustigen Hotelverhandlungen und Flughafenhotels und Bahnhöfen und in Hinterzimmern und so weiter und die schönen Einzelabriebe, das hat ja was sehr Intransparentes. Stört euch das nicht?
Nein. Und ich glaube, der wichtigste Grund, also es stört uns nicht, solange man nicht das Gefühl hat, da werden irgendwelche komischen Kuhhändel abgeschlossen. Also wenn es dann zu absurd wird, wer was kriegt für und was erhält übers Kreuz, hatten wir kürzlich auch bei gerade so einer Rentenreform, dann ist schon teilweise auch so etwas, aber hallo, was ist jetzt das? Aber nein, der Punkt ist, also wenn es die dort oben in Bern zu bunt treiben, dann grätschen wir, also das Volk halt ihnen in die Parade. Also wem ein Gesetz nicht passt, der kann dagegen ein Referendum ergreifen, braucht 50.000 Unterschriften. Das heißt eben auch, ein Gesetz muss von Anfang an auch in einer möglichen Volksabstimmung bestehen können, gerade wenn es ein umstrittenes Gesetz ist. Und das macht wiederum die Arbeit für den Bundesrat und das Parlament nicht unbedingt einfacher.
Und in der Praxis, welcher Weg von diesen vielen Wegen, die du am Anfang beschrieben hast, also Fraktion schlägt was vor, Kanton schlägt was vor, Einzelperson schlägt was vor, Bundesrat schlägt was vor und so weiter. Was ist denn der häufigste? Also wie kommen denn jetzt quantitativ die meisten Gesetze zustande?
Ohne jetzt da die Statistik intensivst studiert zu haben, aber es ist schon der normale Weg. Das Bundesrat lässt von seiner Verwaltung was entwerfen, dann geht es im Bundesrat, geht in die Vernehmlassung, Kommission, Parlament. So.
Aber Matthias, noch einmal zur Volksinitiative. Also bitte. Wenn so ein Ding angenommen wird, dann haben wir gelernt, es steht in der Verfassung, muss umgesetzt werden und die Verfassung zählt ja aber bei euch nicht sonderlich viel. Aber wenn nur ein Gesetz nicht über diesen Weg zustande kommt, muss es dann der Verfassung, also all diesen Gesetzen, die da mal Initiativen, die angenommen wurden, entsprechen oder ist es auch egal?
Es muss der Verfassung entsprechen, aber es gilt auch, wenn es der Verfassung nicht entspricht.
Und ich habe keinen Verfassungsgerichtshof, der sich anrufen kann, dass das Gesetz verfassungswidrig ist.
Nope. Das ist so cool. Bundesgericht darf kein Bundesgesetz kassieren, sondern darf es nur kritisieren. Das muss man aber sagen, das führt dann aber häufig auch dazu, dass das Gesetz geändert wird.
Aber es muss nicht geändert werden. Also man könnte auch sagen, könnt ihr uns mal.
Ja.
Theoretisch.
Theoretisch, ja.
Ja. Aber noch einmal wegen dem Bundesrat. Also der eigentliche Anlass, warum wir dieses Politologenseminar da veranstalten und Lenz verzweifelt. Also der Bundesrat wird vom Parlament gewählt, aber eigentlich ist es schon fix.
Von der Vereinigten Bundesversammlung, genau.
Okay. Aber eigentlich ist es eh schon fix, wie der zusammengesetzt wird, weil Zauberformel und so weiter. Also ganz ehrlich, wenn...
Eher weil Machtverhältnisse im Parlament, aber ja. Mhm.
Naja, die Machtverhältnisse im Parlament spiegeln sich ja nicht in der Zauberformel, also in der Zusammensetzung des Bundesrats wieder. Deshalb führst du dich ja gerade so auf in deine Leitartikel und willst, dass eine Grüne da reingewählt wird, oder? Aber wenn ich nämlich jetzt wählen gehe in der Schweiz und sich dann an der Regierungszusammensetzung nichts ändert, obwohl beim Wahlergebnis ein Rumpler durch die Parteienlandschaft ging, dann würde ich mich verarscht fühlen. Also war ich das einfach egal?
Ja, was hast du das Gefühl, wieso, dass ich Leitartikel und
ja, dir ist was anderes, aber euch, so den kollektiven Schweiz.
Nein, es ist nicht egal, aber der Punkt ist halt, es rumpelt bei uns nicht so häufig. Also ich meine, zur Erinnerung, diese Wahlen jetzt im Herbst, also noch nie seit der Einführung des Proporzwahlrechts, und das war vor 100 Jahren, also beziehungsweise waren die ersten Wahlen unter diesem neuen Recht, hat eine einzige Partei so viele Sitze im Nationalrat gewonnen wie die Grünen bei den heurigen Wahlen. Das war also schon ein historischer Wumms. Deshalb auch diese Forderung nach einem grünen Bundesrat. Gleichzeitig muss man sagen, nur kurz, dass halt die Parteien jeweils in den Bundesrat integriert wurden, wenn sie auch das System blockiert haben oder die Möglichkeit hatten, das System zu blockieren. Und das haben die Grünen bisher noch nicht geschafft. So.
Diesen Deutschen sollten Sie kennen.
Norbert Walter-Borjans, die Hälfte der neuen SPD-Führung, der wird, so nehme ich das zumindest aus der Distanz wahr, in Deutschland eher belächelt. Also, er habe kein Charisma, er sei zweite Garde, Papipapo, kurzum, der Titanic-Captain der SPD. Aus Schweizer Sicht sieht man Novabo etwas anders. Für uns ist er, ich würde schon fast sagen, nahe am Staatsfeind, über dessen Wahl sich Schweizer Parlamentarier also echt noch heute besorgt zeigen. Und das kam so. Also als Novabo im Jahr 2010 in NRW zum Finanzminister ernannt wurde, da hatte er ein Problem. Seine Budgets, die waren nicht verfassungskonform, die eingeplanten Schulden waren zu hoch. So. Da also kam ihm das Angebot aus der Schweiz gerade recht. Da war ein Informatiker der Bank Julius Baer, der verkaufte ihm nämlich eine Steuer-CD mit gestohlenen Daten. Darauf also Daten von vor allem Deutschen, die ihr Geld schwarz in der Schweiz parkiert hatten. So. Insgesamt kaufte NRW 11 Steuer-CDs und bezahlte dafür fast 20 Millionen, also 19,4 Millionen Euro. Und laut eigenen Angaben von Novavo sollen die Daten zusätzlich 7 Milliarden Euro den deutschen Fiskus gebracht haben. Nicht nur in NRW, sondern in allen Bundesländern. So. Gleichzeitig ließ Novavo gegen Schweizer Banken ermitteln, also gegen Credit Suisse, UBS, Julius Baer, Vontobel etc., auch eine Kantonalbank aus Basel. Und dabei sprangen nochmals 926 Millionen raus. Wie er dabei vorging, das beschreibt die NZZ wie folgt. So wurden zum Beispiel umfangreiche Fragebögen direkt an Schweizer Institute geschickt, mit der Bitte, die Antworten gleich als Excel-Tabelle zurückzusenden. Um das übliche Amtshilfeverfahren, so die NZZ weiter, schienen sich die deutschen Staatsanwälte zu futieren. So also kann Novavo mit Fug und Recht behaupten, dass er, der linke Sozialdemokrat, im Schlepptau der kapitalistischen Großmacht USA mitgeholfen habe, das Schweizer Bankgeheimnis zu schleifen. Kein Wunder, mag man den neuen Obersozi hierzulande in gewissen Kreisen, ich sage mal, man mag ihn nur so mäßig. Novavo, einen Deutschen, den man auch in der Schweiz sehr gut kennt.
Für unser zweites Thema habe ich eine echt besonders harte Recherche in den vergangenen Tagen hinter mir.
Du hörst wie alle seit Tagen die Weihnachtsbäckerei.
Last Christmas,
Heavy Rotation.
I give you my heart,
but ja, das leider auch.
Matthias spielt mit seinem Leben.
Wobei ich sagen muss, ich finde Last Christmas ja gar nicht so schlimm, ja. Also ich finde, es gibt echt schlimmere Lieder.
Entschuldigung, schnell. Also erstens, was ist die Weihnachtsbäckerei? Und zweitens, wieso spiele ich mit meinem Leben, wenn ich Wham singe?
Na, Wham singen habe ich überhaupt kein Problem, aber halt Last Christmas ist so.
Es gibt Leute, die versuchen zu tracken, wann Last Christmas das erste Mal im Jahr im Radio gespielt wird. Das muss irgendwann im Spätsommer sein.
Video wurde im Übrigen in der Schweiz aufgenommen, in den Walliser Alpen.
Toll, wäre ich stolz.
Aber sagen wir mir noch schnell, könnt ihr mir aufklären, was ist die Weihnachtsbäckerei?
Die Weihnachtsbäckerei ist ein schlimmes Ohrwurmlied von Rolf Zukowski, das alle Kinder zwischen 2 und, was sagen wir mal, 10, 8 und 18, ja, schlimmstenfalls, den ganzen September rauf und runter hören und man das dann leider mithören müssen, wenn man Kinder
hat. Könnt ihr mal singen?
Nein. Nein, nein, ich möchte das nicht als Ohrwurm haben. Schluss, wehe, jemand singt was davon. Das ist auch nicht das, was ich meinte. Meine harte Recherche bestand nicht darin, dieses schreckliche Lied zu hören, immer und immer wieder, sondern meine harte Recherche bestand darin, dass ich eigentlich seit Tagen zu fast jeder Tageszeit Glühwein trinke.
Was, jetzt auch? Bist du betrunken?
Nee, jetzt machst nicht, aber ich freue mich schon, wenn wir fertig sind, dann setze ich vielleicht einen auf.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie jetzt nicht sehen, ist dieser große Heizpot neben Lenz, aus dem es sich jetzt
Fake immer News, so Fake News
mit einer Schöpfkelle in seine Rentiertasse etwas Glühwein schöpft. Aber wirklich, du bist ein Grüssel. Also ich meine, Glühwein ist wirklich pfui Teufel, das ist wirklich widerlich.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde Alkohol und Zucker, ich meine, was kann an dieser Kombination schlecht sein? Nein, im Ernst, im Rest des Jahres finde ich das Zeug auch ziemlich unerträglich. Wenn mir jemand im Februar oder im September Glühwein anbieten würde, dann würde ich, glaube ich, wegrennen. Aber man macht in der Weihnachtszeit ja so ein paar merkwürdige Dinge, die man den Rest des Jahres nicht macht. Das macht das ja auch zu einer besonderen Zeit. Und ungefähr die ersten zwei Dezemberwochen, also jetzt gerade noch, finde ich das Zeug, also den Glühwein, ziemlich lecker. Und zwar nicht so zu Hause, so dieses selbstgebraute Zeug aus Bio, Rotwein mit eigenen Gewürzen und nach tollen Rezepten aus dem Internet und nachhaltig und biologisch und so weiter. Nein, ich mag nur dieses richtig überzuckerte Fertiggemisch, das man in den Supermärkten aus diesen Flaschen kriegt oder aus Tetrapacks oder halt auf den Weihnachtsmärkten selbst.
Also ich bin da bei Matthias, ehrlich gesagt. Also das Zeug ist grausig, untrinkbar und macht nur Kopfweh. Aber meine Welt wäre trotzdem ärmer ohne Glühwein. Und zwar nicht, weil ich ihn gern trinken würde, weil das kann ich gar nicht, ein paar Schlücke davon und ich verbringe die nächsten Stunden am Klo. Also das bekommt mir gar nicht. Aber ich mag diesen Geruch. Also ich gehe halt gerne in irgendeiner Innenstadt, dort ist da ein Markt im Dezember und dann liegt diese Mischung aus Zucker, Wein und Zimt in der Luft und das finde ich echt schön.
Seid ihr eigentlich beide irgendwie völlig besoffen? Also
ja, aber das macht doch nichts zur Sache.
Oh, Scheiße. Ah, oh Mann, nein, ich meine, sorry, also Glühwein ist ja das eine, aber Weihnachtsmärkte, Es stinkt nach ranzigem Frittieröl, stundenlang auf dem Grill getörrten Würsten, widerlichem Industrielebkuchen und dann diesem ekligen Glühwein. Also, also ich mache darum wirklich einen großen Bogen und das, einen riesigen Bogen sogar. Und das wird verdammt nochmal immer schwieriger, selbst hier in Zürich. Gefühlt auf jedem Platz stehen diese doofen Hütten rum.
Ja,
und,
aber du weißt auch warum, weil es ein wichtiger Geschäftszweig geworden ist. Also auch für den Tourismus. Also ich habe da ein paar Zahlen zum Beispiel aus dem Jahr 2016 rausgesucht. Allein in Wien gab es da 20 offizielle Weihnachtsmärkte mit 992 Ständen. Es gibt sicher neuere Zahlen, aber ich habe auf die Schnelle jetzt nur die gefunden. Dazu kamen 7 sogenannte marktähnliche Veranstaltungen. Fragt's mich bitte nicht, was es ist. 107 Punsch-Ausschenkstationen.
Da habe ich den Bürgermeister von Wien irgendwie auf Instagram gesehen, wie der roten Punsch ausschenkt. Das muss ein Ding sein bei euch. Das ist okay.
Das ist ganz wichtig, ja. Und da gibt es halt viele von diesen Märkten stehen dann unter einem Motto, also der K&K-Markt, der Mittelaltermarkt, der Praterrock, der veganer Weihnachtsmarkt, was weiß ich. Und in ganz Österreich gibt es hunderte Adventsmärkte. Also, und viele davon, auch kleinere, machen Millionenumsätze.
Ja, ich meine, es gibt eben, ich könnte jetzt vom hippen Luxus-Weihnachtsmarkt hier auf dem Sechseleutenplatz erzählen mit Eisbahn und Elfendörfli oder eben von diesen, diesen Holzhäusern, die die Haupthalle im Hauptbahnhof verstellen. Jetzt sogar auf dem Münsterhof gibt es einen Markt. Aber nein, ich finde das wirklich, ich finde das fast so ätzend, dass ich mich vorweihnachtlich gestimmt, ich bin gar nicht so richtig darüber aufregen mag.
Oh, ich hab eine schöne Aufregergeschichte im Zusammenhang mit Weihnachtsmärkten für dich. Es gab vor 2-3 Jahren war das, glaube ich, in Berlin eine Geschichte, dass es hier einen Wintermarkt gab. Und dann gab es den Vorwurf von der AfD und Pegida und verwandten Kreisen, dass man das Ding nur deshalb Wintermarkt genannt
hätte,
um den armen Muslimen das Wort Weihnachten nicht zuzumuten. So, das haben dann alle so ein bisschen hyperventiliert und durchgekaut und gesagt, oh Gott, das ist aber falsche Rücksichtnahme. Bis dann mal jemand recherchiert hat von der Taz, die Kollegen waren das, und rausgefunden hat, Moment mal, das Ding muss Wintermarkt heißen, weil es erstens schon vor Dezember beginnt, also vor dem ersten Advent, und zweitens auch länger geht als Weihnachten. Und Weihnachtsmärkte, die nicht an Weihnachten vorbei sind, sondern noch bis Neujahr oder sogar bis in Januar reinlaufen, müssen, das ist Vorgabe der Verwaltung, Wintermarkt heißen,
ist
weil sie halt einfach
klar,
nicht mehr an Weihnachten
sowas
gekoppelt
von der Verwaltung
sind. Natürlich ist sowas vorgegeben. Ja, aber ein typisches Beispiel dafür, wie AfD-Aufregung funktioniert hat. Aber wisst ihr eigentlich, dass ich in der Stadt mit dem angeblich größten Weihnachtsbaum der Welt aufgewachsen bin? Ja? Also aus mir völlig unverständlichen Gründen ist Dortmund, wo ich ja herkomme, so eine Art Weihnachtsmarkt-Hochburg. Also es macht wirklich gar keinen Sinn, aber es ist so. Also es gibt angeblich den größten Weihnachtsmarkt Europas und den größten Weihnachtsbaum der Welt. Wobei der größte Weihnachtsbaum der Welt ist natürlich nicht ein Baum, sondern es ist so ein pyramidenartiges Metallgestell, ich glaube so 47 Meter hoch.
Ja, aber dann
und
ist
da
es
werden
doch
dann so kleine
Baum,
Bäume
da gibt sicher von der Verwaltung eine Vorgabe, dass es nicht Baum genannt wird.
Ja. Deshalb, wenn man sich den Wikipedia-Eintrag anguckt, wird es auch immer nur als der angeblich höchste Weihnachtsbaum bezeichnet.
Oh,
ja.
Das ist aber gemein.
Weil die Weihnachtsbaumdefinition, auch selbst bei Wikipedia, ist ein bisschen ungenau, muss ich dazu sagen. Aber die machen da echt ein gutes Geschäft, da hattest du ja auch schon drüber gesprochen, Florian. Und auch die Leute, die da arbeiten, verdienen gar nicht so schlecht. Ist auch ein Knochenjob, muss man sagen. Also eine Stieftante von mir hat auf diesem berühmten Dortmunder Weihnachtsmarkt immer gearbeitet und hat sich da jeden Tag 12 Stunden die Beine in den Bauch gestanden und hat da so kleine so Vogelpfeifen verkauft und so ein Musikstand war das. Und hat da aber ordentlich Geld verdient. Ne? Aber 4 Wochen lang jeden Tag 12 Stunden ist halt auch ein harter Job.
Eben, aber mit den Weihnachtsmärkten ist es einfach so wie mit dem Oktoberfest bei aller Liebe, aber die hätten wirklich ganz gut einfach auch in Deutschland bleiben dürfen.
Ist das eine deutsche Erfindung? Ich weiß gar nicht.
Also gefühlt ist es eine deutsche Erfindung, aber vielleicht liegt er völlig falsch. Lass mich auch gerne eines Besseren belehren.
Sicher Schweizer Erfindung zum Schluss. Aber sag's mal, gibt's bei euch, also bei uns ploppt jedes Jahr im Dezember, wenn diese Märkte aufmachen, so eine Diskussion um das Betteln auf den Weihnachtsmärkten auf und oder Bettelverbot, ja oder nein. Gibt es bei euch auch?
Nee, gibt es bei uns auch nicht. Also bei uns sind ehrlich gesagt die meisten Weihnachtsmärkte, weil die offenbar hier so beliebt sind, so voll, dass man da auch gar nicht so viel Platz hätte zum Betteln. Da geht es mehr um so Probleme wie Taschendiebstahl.
Okay. Ja, das gibt es bei uns auch. Aber diese Bettelgeschichte, die kommt wirklich, kannst die Uhr danach stellen, jedes Jahr. Also in Wien ist es nicht verboten, aber zum Beispiel in Innsbruck ist es immer, wenn Märkte sind, also auch Ostermarkt, ist es einfach verboten. Und das ist natürlich dann ganz großartig, wenn man einerseits angeblich im christlichen Ereignis entgegenfiebert, der Geburt Jesu, also Mann und der Frau ziehen herum, bitten darum, dass sie irgendwo unterschlüpfen können.
Und dann will man beim Saufen nicht vom Bettlern gestört werden.
Genau, und dann vertreibt man irgendwie mit der Polizei Bettler von diesen Konsumzonen. Aber eben, also Riesenthema, ob man da
gut, aber Innsbruck, nicht. Und Innsbruck und die Bettler, das ist doch so oder so eine gänzlich unchristliche Beziehung, nicht?
Ja. Also auch mit Obdachlosen vertreiben aus der Innenstadt und so. Aber mal abgesehen von diesem latenten Alkoholismus, um den es jetzt gerade die ganze Zeit geht und der offenbar die Weihnachtszeit dominiert bei euch, was gibt es denn sonst für Bräuche? Also was esst ihr zum Beispiel in der Zeit?
Oh, ich esse vor allen Dingen viel zu viel. Ich glaube, das ist auch ein chronisches Problem, wahrscheinlich nicht nur in Deutschland. Aber es gibt natürlich klassische Weihnachtsessen in Deutschland und das hängt so ein bisschen von der Region und von der Familientradition ab, was das ist. Also da gibt es zum Beispiel die Weihnachtsgans, die Ente, den Weihnachtskarpfen. Aber auch, das ist immer noch auf Platz 1, es gibt ja immer wieder so Umfragen, Würstchen mit Kartoffelsalat. Oder in manchen Haushalten gibt es auch tatsächlich das Schweizer Raclette.
Ha!
Zu Weihnachten. Ha. Aber ich habe noch eine ganz schöne Weihnachtsessensgeschichte. Früher als Kind habe ich jahrelang jedes Jahr Kassler mit Grünkohl und Würstchen essen müssen an Heiligabend. Meine Mutter mochte das selbst gar nicht so, aber wir haben immer mit ihrer Schwester, also meiner Tante, zusammen gefeiert. Und meiner Mutter dachte, dass ihre Schwester, also meine Tante, das immer essen wollen würde jedes Jahr, weil das hat es halt bei denen früher zu Hause, bei ihren Eltern, also bei meinen Großeltern, immer schon gab. Was wir nicht wussten, meine Tante mochte das gar nicht so sehr, hat es aber nur jedes Jahr mitgegessen, weil sie wiederum dachte, dass meine Mutter darauf nicht verzichten. Ja, so ein bisschen ist es das so. Sie dachte also, meine Mutter würde darauf nicht verzichten wollen, hat deshalb in den Mund gehalten und so haben wir ungefähr 10, 15 Jahre lang jedes Jahr Kassler mit Grünkohl gegessen, obwohl keiner das wirklich mochte, bis meine Mutter und ihre Schwester es endlich mal geschafft haben, darüber zu reden und alle ganz erleichtert waren und wir endlich was anderes essen durften.
Wobei, also ich meine, also nichts gegen Grünkohl. Ich meine, der ist wirklich super, solange du ihn nicht stundenlang zu einer labrigen
Pampe. Ja, du bist so ein Kale-Esser, ne? Kale.
Grünkohl-Chips. Entschuldigung, völlig off-topic, aber tolles Rezept. Grünkohl nehmen, eher klein schneiden, Backofen, Umluft 130 Grad, etwas Olivenöl und Salz dazu in den Backofen rein, so eine halbe Stunde und alle 5 Minuten schwallen lassen, also den Dampf rauslassen. Das ist unglaublich lecker.
Bestellen Sie noch bis Weihnachten das Servus Grützi Kochbuch von Matthias Daum.
Ja, nach Hipster-Rezepten aus den USA von 2005.
Macht's euch lustig, es ist lecker. Probier's aus. Aber Grünkohl ist jetzt nicht unbedingt das schweizerische oder das klassische Schweizer Weihnachtsmenü, sondern es ist eher Filet oder ein Schinkel im Teig oder ein Schinkel oder Schüffeli mit Herdöpfelsalat oder aber Fondue Chinoise, also so in Brühe gebadete, dünn aufgeschnittenes Fleisch, gereicht mit Fertigsäuseli. Und da war dann immer so, dass das Ding, dass dieses dünne Fleisch, das war meistens so tiefgekühlt und das begann dann so etwas zu sabbern und man musste schauen, dass das nicht der rohe Fleischsaft irgendwie ins Essen rein fließt, weil das war vielleicht...
Gott, wir werden wieder so viele böse Mails von Vegetariern kriegen.
Entschuldigung, ich habe ein Grünkohl-Rezept präsentiert, also mein Karma ist safe, diese Folge. Aber eben, dieses Fondue Chinoise hatte ich schon ewig nicht mehr. Was ich aber wirklich lieber an Weihnachten sind die Gurzli. Also zum einen die selbstgemachten. Ich habe da in meiner Familie jeweils Privatdealerinnen, die mich mit dem besten Zeugs eindecken.
Reden wir über Kekse? Oder worüber reden wir bei Gurzli?
Kekse. Okay. Kekse. Zum anderen aber auch, und das ist mein liebstes Weihnachtsgebäck, das sind die Dirkel. Das ist ein steinhartes, dünnes Honiggebäck aus Zürich mit wunderbar altmodischen Motiven drauf. Und die besten, finde ich, die kommen aus Schönenberg, oberhalb des linken Zürichseeufers, von Suttertürkel. Und ich habe da mal noch etwas recherchiert, die kann man sich übrigens auch nach Deutschland liefern lassen.
Aber also dieses große Fressen am 24., von dem ihr jetzt beide geredet habt, das kenne ich auch. Wobei, was da bei uns dann auch immer irgendwie dazugehört, ist eine Nudelsuppe mit Würstel. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woher das kommt, aber es gehört dazu.
Das kann ich erklären. Deine Suppe mit Wurst und auch der deutsche Kartoffelsalat mit Wurst, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, kommen anscheinend daher, dass früher der 24. selber noch ein normaler Arbeitstag war.
Entschuldigung, der ist bei uns aber immer noch ein völlig normaler Weihnachtstag.
Ja, bei uns ist es ein halber.
Genau,
also die meisten arbeiten bis 13 Uhr, die Geschäfte haben auch nur bis mittags auf. Aber früher war das noch anders, da war es nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und in Österreich, ein voller Arbeitstag. Und Weihnachten begann auch erst mit der Christmette rund um Mitternacht in den Kirchen. Und deshalb brauchte man für den Abend des 24. gehaltvolles Essen, was man aber auch gut vorbereiten kann, damit, weil man ja tagsüber arbeitet und dann nicht den ganzen Tag in der Küche stehen kann. Und deshalb, tada, Suppe oder Kartoffelsalat mit Fertigwürsten.
Der Lenz ist ein Recherchefuchs.
Na, ich finde das jetzt total unromantisch, ehrlich gesagt. Also irgendwie den Grund finde ich jetzt nicht so schön, aber okay.
Nimm einen Glühwein, also, dann findest du es auch romantisch.
Nein, ich finde aber eben nicht nur der 24. ist problematisch, sondern auch die Zeit davor finde ich sehr heikel. Und also man muss echt standhaft sein, damit man nicht im Dezember so täglich, ich weiß nicht, 3.000 bis 5.000 Kalorien zusätzlich in sich reinfuttert. Und bei mir ist es ja, kennst du dieses, den Zelten, sagt euch da was?
Den Zelten? Ich kenne nur das Zelten.
Na, der Zelten, das ist fantastisch. Eine traditionelle Süßspeise aus Teig, Nüssen und gedörrten Früchten. Dazu ein bisschen Anis, Koriander und Zimt. Und ganz wichtig, nicht auf einen Schuss Schnaps vergessen.
Also so ähnlich wie Christstollen aus Dresden?
Ja, genau, so okay. Ähnlich.
Ja. Ja. Gibt es denn bei euch auch so Weihnachtsbräuche, also so irgendwie archaische Dinge? Also bei uns gibt es sie vor allem so um Silvester, das sind auch sehr lokal, also dort, wo ich aufgewachsen bin, gab es die sogenannten Silvesterkläuse, die irgendwie maskiert und mit Dreicheln und Schellen irgendwie durchs Dorf gezogen sind und mit irgendwelchen wilden Tänzen die bösen Geister des alten Jahres verjagt haben.
Es gibt so das Schellerlaufen, oder?
Ja, eben, das ist also so sehr ist lokal das verschieden.
Dann. Das Nasserreiter Schellerlaufen ist so ein Klassiker, aber also wirklich archaisch finde ich zum Beispiel die Rauchnächte, kennen Sie das?
Da kifft die einfach irgendwie vor Weihnachten durch, oder?
So ganz ist es nicht daneben. Nein, also es ist eigentlich ein heidnischer Brauch, aber also wir wären natürlich nicht in Tirol, wenn wir das nicht katholisiert hätten. Also es funktioniert so, es gibt drei Rauchnächte. Am 25. Dezember zu Silvester und am 5. Jänner. Und da geht dann die ganze Familie mit einer Pfanne voller Weihrauch durchs Haus und durch den Stall und wo auch immer hin und räuchert alles ein. Und das soll vor Unheil und Krankheit schützen. Und währenddessen werden dann immer Gebete gemurmelt.
Und du machst das?
Also es machen nach wie vor viele. Ich allerdings schon, ich nicht schon lange nicht mehr. Aber als Kind.
Du kannst murmeln.
Ich Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ja, ja, also so, stundenlang. Und als Kind gingen wir in Osttirol mit der ganzen Großfamilie auf den Bergbauernhof in Dölsach die Runde und das war eine ziemlich große Veranstaltung und halt auch ein bisschen unheimlich, weil es total finster ist. Du ziehst da murmelnd, Gebete murmelnd durch die Dunkelheit in die Ställe. Auf einmal stehst du halt vor einer Kuh, wenn es Pech gehabt hast, dich böse anschaut. Und einmal war sogar der ORF da und hat uns dabei gefilmt. Und es lief dann immer mal wieder in irgendwelchen regionalen Nachrichtensendungen. Also irgendwo im Archiv müsste es einen Film aus den späten 80ern, frühen 90ern geben, auf dem ich als kleiner Junge zu sehen bin, wie ich mit meinen Cousins, Onkels, Tanten und so weiter rumlatsche und vor mich hin murmel.
Also liebe Kollegen bei ORF, die diesen Podcast hören, können Sie uns dieses Videomaterial aushändigen? Wir wären Ihnen zu ewigen vorweihnachtlichem Dank verpflichtet.
Es würde mich auch freuen, ja.
Die spinnen, die Schweizer.
Die Szenen erinnern an einen Hollywood-Blockbuster. Außerhalb von, ich kann den Namen jetzt nicht aussprechen,
Dayon,
einem 1000-Seelendorf im Kanton Waadt. Gangster nehmen einen Geldtransporter in die Zange. Er kam vom nahen Postverteilerzentrum. Ein Lieferwagen blockiert den Weg. Ein PKW drängt sich von hinten ran. Die Räuber springen aus den Autos, überwältigen die Insassen des Geldtransporters und sprengen die Hecktüre auf. Einer der Räuber zwängt sich ins Fahrzeug rein und wirft die Geldkassette auf die Straße. Draußen sammeln andere Gangster, alle tragen sie Stirnlampen, die Boxen ein und laden sie in ein Fluchtfahrzeug. Dann zünden die Räuber die Lieferwagen und den PKW an, um alle Spuren zu verwischen und fahren in zwei Kombis langsam davon. Seit 2017 kam es im Kanton Waadt zu 6 solchen Angriffen. Die Gangster stammen, so wird vermutet, aus den Banlieues von Lyon. Dingfest machen konnte man noch keinen. Was bis jetzt eine brutale Räubergeschichte war, wird nun zum Politikum, denn der Versicherer für die Geldtransporte hat den Versicherungsschutz für Transporte ab dem Zentrum Dayons eingestellt. Dadurch wird in einigen Geldautomaten in der Westschweiz das Bargeld knapp. Deshalb fordern Politiker, man solle das in der Schweiz herrschende Nachtfahrverbot für schwere gepanzerte 26 Tonnen Geldtransporter aufheben. Bisher wollte der Bundesrat davon nichts wissen. Was lerne ich jetzt als Klammer Österreicher dabei? noch wichtiger als ihr Geld ist den Schweizern ihre Nachtruhe. Und irgendwie habt ihr ja recht.
Das war's diese Woche bei unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen sollen, was in der Schweiz und in Österreich sonst noch so los sind, dann lesen Sie doch die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Zeit Schweiz und der Zeit Österreich, in denen wir diese Woche was finden?
Wir haben zum einen eine böse Zürich-Beschimpfung einer Wienerin, nämlich von Solmaz Chorsand, die in Zürich gearbeitet hat, jetzt wieder in Wien wohnt und an der Stadt hier fast verzweifelt ist.
Und bei uns gibt es ein Porträt über den Musiker Martin Grubinger, der eben nicht nur vielseitig und erfolgreicher Künstler ist, sondern, was sehr ungewöhnlich ist, ein ziemlich markanter politischer Kopf.
Das ist der Schlagzeuger, oder?
Genau.
Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, dann lesen Sie doch den Rest der gedruckten deutschen Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der letzten Ausgabe für dieses Jahr. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dann gehen wir in eine kurze Pause. Bis dahin sagen wir...
Vielen Dank.
Adieu.
Und tschüss.